Hallo, ich heiße Shahnaz und ich heiße euch alle herzlich willkommen zu meiner allerersten Podcast-Folge. Ich spreche heute über ein Thema, was mich schon als kleines Kind brennend interessiert, nämlich die Frau im Islam und ihre Rechte in ihrer muslimischen Lebensrealität, ein Beispiel von Afghanistan. Ich habe Afghanistan konkret gewählt, weil ich von dort stamme und eine Muslima bin. Deshalb kenne ich die Lebensrealität vieler Frauen dort nicht nur aus den Medien, sondern auch aus eigener Erfahrung und Beobachtung. Gleichzeitig bin ich mir als praktizierende Muslima sehr stark über meine Rechte und Pflichten im Islam bewusst. Gerade jetzt fällt mir besonders auf, wie stark sich die Situation von Frauen seit der Machtübernahme der Taliban im Jahr 2021 verschlechtert hat. Die gesellschaftliche Teilnahme von ihnen wird seitdem systematisch Schritt für Schritt eingeschränkt. Innerhalb weniger als 5 Jahren haben die Taliban die Leben der Menschen auf den Kopf gestellt. Schon kurz nach der Machtübernahme haben sie Maßnahmen umgesetzt, die die Mädchen und Frauen massiv benachteiligten. Sie durften zuerst keine weiterführende Schule besuchen. Es heißt noch immer, dass eine Schulbildung bis zur 6. Schulstufe komplett ausreichen soll für eine allgemeine Bildung. Später wurde ihnen auch der Zugang zu Universitäten untersagt. Viele mussten ihre Arbeit verlassen, vor allem jene, die im staatlichen Bereich tätig waren. Dadurch wurde ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit stark eingeschränkt. Dabei haben sie nicht nur ihre Jobs verloren, sondern auch die Möglichkeit, sich eine eigenständige Zukunft aufzubauen. Das Leben von ihnen hat sich nicht nur in der Berufswelt verändert, sondern auch im Alltag. Ohne strenge Kleidervorschriften und einen Mahram sollte man nicht mehr das Haus verlassen. Mahram hören Sie wahrscheinlich zum ersten Mal. Es beschreibt enge Verwandte, die eine Frau nicht heiraten darf. Dazu zählen der Vater, der Bruder, der Großvater, Onkel, Kinder, auch jene Kinder, die man gestillt hat, sowie die Enkel auch. Weiter entfernte Verwandte wie der Cousin oder Schwager zählen nicht mehr als Mahram. Das heißt, sie könnten euch nicht mehr nach draußen begleiten. Diese Maßnahmen haben langfristig unmittelbare praktische Folgen. Bildung, Arbeit und aktive Teilhabe sind zentrale Voraussetzungen für persönliche Entwicklungen und für gesellschaftliche Mitgestaltung. Wenn Frauen systematisch ausgeschlossen werden, wird ihre Stimme in der Gesellschaft geschwächt und zugleich entsteht ein Bild, in dem Frauen in Afghanistan kaum Möglichkeiten haben, ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten. Diese Entwicklungen zeigen deutlich, wie eng Machtpolitik, gesellschaftliche Strukturen und individuelle Lebensrealitäten miteinander verbunden sind und wie stark Frauen unter autoritären Regimen leiden. Hier in meiner Arbeit geht es mir darum, kritisch zu hinterfragen, woher die Wurzeln der Einschränkungen von Frauen stammen. Denn die Taliban begründet die Beschränkung von Frauen in der Öffentlichkeit mit dem Islam. Um diese Sichtweise von dir zu analysieren, scheint es mir wichtig, eine professionelle religiöse Perspektive einzubeziehen, die auf tiefgehendem islamischen Wissen basiert. Um meine Aussagen besser einzuordnen und fundieren zu können, habe ich unter anderem ein Interview mit einer Hafisa aus Wien geführt und mich zusätzlich selbstständig mit der Thematik beschäftigt. Die Interviewpartnerin möchte anonym bleiben und das werde ich natürlich respektieren, weshalb ich sie in meiner Arbeit unter dem Pseudonym Fatima bezeichnen werde. Hafisa kommt vom Wort Schütze. Und normalerweise braucht man ungefähr 1,5 bis 2 Jahre, bis man zu einer ausgebildeten Hafisa wird. Fatima hat in der Oberstufe mit ihrer Ausbildung angefangen und parallel zu ihrer Matura fertig gemacht. Die Ausbildung zur Hafisa ist nicht leicht. Man muss 604 Suren auswendig lernen, auf einer komplett anderen Sprache. Parallel hat Fatima auch ab und zu mal die Bedeutungen gelernt und im Nachhinein hat sie sich später mit der arabischen Sprache beschäftigt. Seit kurzem arbeitet sie als eine Religionslehrerin an einem Gymnasium in Wien. Nachdem wir nun Fatimas Weg als Hafisa kennengelernt haben, wissen wir, wie viel Zeit, Disziplin und Hingabe hinter einem vertieften Verständnis des Islam steckt. Dieses Wissen gründet auf die zentralen Quellen des Glaubens und genau dorthin richtet sich nun mein Blick. Kurz, um sich ein Bild klar zu machen. Wir Muslime glauben, dass der Koran das direkte Wort Gottes ist und für alle Zeiten gilt. Innerhalb der Gemeinschaft gibt es verschiedene Strömungen, wie Sunniten und Schiiten. Das sind die zwei größten Gruppierungen. Grundsätzlich glauben wir alle an dasselbe Prinzip. Deshalb gehe ich hier in meiner Arbeit nicht auf die Unterschiede ein. Ich werde über den Islam aus einer neutralen Perspektive sprechen. Ich nehme weder die sunnitische noch die schiitische Sicht ein. Es geht mir darum, die Grundlagen des Glaubens und die Rechte der Frauen zu erklären, ohne eine bestimmte Strömung zu bevorzugen. So kann ich mich auf das konzentrieren, was im Koran und in den authentischen Lehren des Propheten steht. Unabhängig von den unterschiedlichen Interpretationen innerhalb der muslimischen Gesellschaft. Bevor ich mich vertiefe, möchte ich ein paar Begriffe genauer erläutern, weil ich diese häufiger verwenden werde. Zuerst das Wort Sura. Das ist ein Kapitel aus dem Koran. Im gesamten Koran haben wir 114 Suren. Muslime glauben daran, dass der Koran Wort Gottes ist und somit unveränderlich. Als nächstes haben wir den Begriff Hadith. Das ist wiederum eine überlieferte Aussage, Handlung oder eine stille Zustimmung des Propheten Mohammed. Mohammed ist der letzte Prophet im Islam und auch derjenige, der den Koran offenbart hat. Er spielt im Islam und in meiner Arbeit eine sehr große Rolle. Das letzte Wort aus dem arabischen Bereich ist Allah. Übersetzt bedeutet es einfach Gott. Nachdem ich nun die wichtigen Fachbegriffe erklärt habe, wende ich mich wieder dem inhaltlichen Ursprung zu. Im Islam wird die Menschheit aus einem einzigen Wesen, Adam, erschaffen, aus dem dann seine Gattin Hawa hervorgeht. Gemeint ist damit, dass Hawa aus der Rippe Adams erschaffen wurde. Doch die Aussage findet sich nicht im Koran selbst, sondern in den Überlieferungen des Propheten Mohammed. Es heißt, ich zitiere, behandelt die Frauen gut, denn sie wurden aus einer Rippe erschaffen. Dieser Hadith macht klar, dass Frauen im Islam nicht als dem Mann untergeordnet verstanden werden, sondern als ihm nahestehende und mit ihm verbunden. Denn die Rippe steht hier symbolisch für Nähe und Schutz. Es geht darum, dass Mann und Frau sich gegenseitig ergänzen. Es wird vom Propheten hier ein Appell geleitet zu Sanftmut, Respekt und einem verantwortungsvollen Umgang miteinander. In der Sura 4, Vers 1 heißt es, O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, der euch aus einem einzigen Wesen erschaffen hat und aus ihm seine Gattin erschuf und aus beiden viele Männer und Frauen hervorgehen ließ. Dieser Vers macht deutlich, dass Mann und Frau, repräsentiert durch Adam und Hawa, denselben Ursprung haben. Die Formulierung aus einem einzigen Wesen zeigt hier klar, dass Adam und Hawa nicht getrennt gedacht werden, sondern aus derselben Grundlage hervorgehen. Der Fokus liegt hier auf dem Gemeinsamen. Eine Hierarchie oder eine Differenz zwischen den Geschlechtern wird hier nicht thematisiert. Wenn ich nun Fatimas Aussage zu Hilfe nehme, sagt sie, dass für Gott weder Geschlecht, Farbe noch die Herkunft relevant ist. Ausschlaggebend ist die Taqwa. Taqwa kurz würde man es als Gotteswort bezeichnen, aber man spricht eher von einem Gottesbewusstsein, ein innerer Zustand, man passt auf was man sagt und tut, um Gott nahe zu stehen. Es handelt sich mehr um ein Bewusstsein aus Respekt und nicht aus Angst. Wie ich bereits in der Anleitung erwähnt habe, werden Frauen häufig in Ländern wie Afghanistan im Namen der Religion eingeschränkt. Dadurch entsteht dieser Eindruck, als wäre der Islam selbst der Grund für diese Einschränkungen. Genau hier stellen sich für mich die Fragen, was verstehen viele Menschen eigentlich unter Frauenrechte im Islam? Dabei werden diese beiden Begriffe von vielen bereits als Widerspruch wahrgenommen. Im Kern des Islams sind Mann und Frau gleichberechtigt. Das haben wir am Beispiel des Hadith und des Sures dargestellt. Allah subhanahu wa ta'ala hat sie gleichzeitig aus einer Einheit, Nafs, man spricht hier also aus derselben Sehne oder Essenz, erschaffen, als ein gleichberechtigtes Paar. Dabei zeigt sich, dass beide von Anfang an denselben Wert und dieselbe Würde besitzen. Und Allah subhanahu wa ta'ala betont auch wieder mehrfach, dass Männer und Frauen vor Allah denselben Wert besitzen und nach denselben Maßstäben beurteilt werden. So heißt es in Sura 33, Vers 35, Wahrlich, die muslimischen Männer und die muslimischen Frauen, die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen, die gehorsamen Männer und die gehorsamen Frauen, Allah hat für sie Vergebung und großen Lohn bereitet.
Dieser Vers zeigt, dass spirituelle Würde, Verantwortung und Belohnung nicht vom Geschlecht abhängen, denn der Glaube, Handeln und Intention werden gemessen. Frauen werden daher im Islam als eigenständige, verantwortungsvolle Individuen gesehen, die in der Gemeinschaft denselben Platz und dieselben Rechte wie Männer haben. Ein weiterer zentraler Aspekt der Frauenrechte im Islam ist die Selbstbestimmung. Bereits zu Beginn des Islam haben Frauen Rechte erhalten, die in vielen anderen Gesellschaften erst Jahrhunderte später eingeführt wurden. Dazu zählen unter anderem das Recht auf Eigentum, das Recht auf Bildung und das Recht, eine Ehe einzugehen oder abzulehnen. So heißt es in Sure 4, Vers 32, und begehrt nicht das, womit Allah die einen von euch vor den anderen ausgezeichnet hat. Den Männern steht ein Anteil von dem zu, was sie erworben haben, und den Frauen steht ein Anteil von dem zu, was sie erworben haben. Das bedeutet, Männer und Frauen haben jeweils das Recht, das zu besitzen, was sie selbst verdienen. Frauen sind also wirtschaftlich eigenständig. Ihr Geld gehört ihnen allein. Sie müssen nicht vom Vater, Ehemann oder Bruder abhängig sein. Dieses Prinzip zeigt, dass der Islam die Rechte der Frau ernst nimmt und ihre Selbstständigkeit schützt. Schon zur Zeit des Propheten gab es Frauen, die wirtschaftlich und gesellschaftlich eigenständig waren, was zeigt, dass Unabhängigkeit der Frau im Islam von Anfang an anerkannt war. Khadija, die erste Frau des Propheten, war eine sehr erfolgreiche Geschäftsfrau und einer ihrer Angestellten war der Prophet selbst. Er war etwa 15 Jahre jünger als sie. Darüber hinaus weiß auch Khadija, die dem Propheten den Antrag zur Heirat machte. Und sie ist außerdem die erste Frau, die zum Islam konvertierte. Ein weiteres beeindruckendes Beispiel für die Rolle der Frau in der islamischen Geschichte ist Fatima al-Firi. Fatima al-Firi lebte im 19. Jahrhundert und gründete in Fez, was heute in Marokko ist, die Institution, aus der später die Universität al-Qarawiyyin hervorging. Diese Universität gilt als einer der ältesten noch bestehenden Bildungsinstituten der Welt und zog Studierende aus vielen Religionen an. Und das lange bevor viele Universitäten Europas entstanden. Damals wurden viele unterschiedliche Studiengänge wie etwa Medizin und Astronomie angeboten. Heute kann man dort nur Theologie studieren. Zunächst bespreche ich ein sehr heiß diskutiertes Thema im Zusammenhang mit Frauenrechten, und zwar die Kleidung der Frau, besonders das Kopftuch. Gerade im Westen wird darüber sehr kontrovers diskutiert. Häufig wird das Hijab als Symbol der Unterdrückung gesehen. Ein genauer Blick in die islamischen Quellen zeigt aber, dass es sich um ein deutlich komplexeres Thema handelt. So sagt Allah im Sure 24, Vers 31, und sagt den gläubigen Frauen, sie sollen ihre Blicke senken und ihre Keuschheit wahren und ihren Schmuck nicht offen zeigen, außer dem, was davon sichtbar ist, und ihre Tücher über ihren Brustausschnitt ziehen. Diese Koranstelle entstand in einem konkreten historischen Kontext. Frauen aus der Familie des Propheten, also die Töchter und allgemein die Ehefrauen, wurden im öffentlichen Raum belästigt. Das Tragen eines Übergewandes hat ihnen Schutz gegeben und ihre Anerkennung als ehrbare Frauen gesichert. Der Koran betont dabei klar, es geht um Schutz vor Belästigung, nicht darum, die Freiheit der Frau einzuschränken. Fatima äußert sich in unserem Interview mehrmals zum Kopftuch und erklärt, weshalb eine Frau eigentlich es tragen soll. Sie selbst trägt ein Kopftuch und es ist für sie ein Ausdruck ihres Glaubens und ihrer Taqwa. Abgesehen davon fühlt sie sich nicht in ihrem Glauben eingeschränkt, nur weil sie ein Kopftuch tragen muss und ein Mann keines tragen muss. Fatima betont, dass das Kopftuch aufgrund der Gotteswucht, der Taqwa, getragen werden muss. Denn das Tragen von einem Kopftuch hat sehr viele Hürden und jede Frau sollte diese Entscheidung für sich persönlich treffen. Neben der Taqwa bietet das Kopftuch auch eine Schutzfunktion und auch eine islamische Identität. Als nächstes haben wir eine Darstellung, welches von manchen Muslimen verwendet wird, um die Bedeutung des Kopftuchs zu veranschaulichen. Das Bild zeigt zwei Lollipops. Das Lollipop auf der linken Seite ist verpackt und das rechte Lollipop hat keine Umhüllung und ist von Fliegen umgeben. Viele Muslime wollen damit einfach zeigen, dass man mit einer Bedeckung geschützt und unberührt bleibt. während man ohne eine Bedeckung mit etwas Negativem assoziiert wird und implizit als leichte Zielscheibe dargestellt. Nun stellt sich die Frage, wie hilfreich und realitätsnah ist so ein Vergleich? Diese Darstellung reduziert die Frau auf ein Objekt und vermittelt moralische Werte, die problematisch sein können. Fatima macht im Interview klar, dass wir das Kopftuch nicht primär mit dem Schutz begründen sollen,
da für sie
die innere Haltung zum Kopftuch im Vordergrund steht. Abgesehen davon ist sie der Ansicht, dass das Kopftuch eine tiefere, religiösere Bedeutung besitzt und diese Werte mit dieser vereinfachten Darstellung schnell übersehen werden kann.
Im Koran werden ungefähr an 3 Stellen die Bedeckung einer Frau erwähnt. Darunter Sura 24, Vers 31, was wir schon oben zitiert haben, und sagt den gläubigen Frauen, sie sollen ihre Blicke senken und ihre Keuschheit wahren und ihren Schmuck nicht offen zeigen, außer dem, was davon sichtbar ist, und ihre Tücher über ihren Brustausschnitt ziehen. Die nächste Stelle wäre Sura 33, Vers 53. Und wenn ihr die Gattinnen des Propheten um etwas bittet, das ihr benötigt, dann tut das hinter einem Hijab hervor. Auf diese Weise bleibt ihr und euer Herz rein. Die dritte Stelle wäre Sura 33, Vers 59. O Prophet, sage deinen Frauen und deinen Töchtern und den Frauen der Gläubigen, dass sie ihre äußeren Gewänder über sich herabziehen sollen. Das ist angemessener, damit sie ihre äußeren Gewänder über sich herabziehen sollen. Das ist angemessener, damit sie erkannt werden und nicht missbraucht werden. Und Allah ist immer vergebend und barmherzig. In diesen 3 Versen werden 3 verschiedene Arten von Bedeckungen erwähnt. Und es ist wichtig, diese unterscheiden zu können. Die erste Sura, die wir vorgelesen haben, Sura 24, Vers 31, spricht man von einem Khimar. Das ist ein Schleier, es bedeckt die Haare und den Hals, geht über die Schultern und fällt über der Brust. Das Gesicht bleibt dabei unbedeckt. In Sura 33, Vers 53 geht es um einen Hijab, aber nicht das Kopftuch, sondern man spricht von einem Vorhang bzw. einer Trennwand in einem Raum. Und letztens, Ende Sura 33, Vers 59, geht es um einen Jilbab. Heute würde man es als einen sehr weiten Mantel bezeichnen. Dieser wurde normal über die Klamotten getragen. Und diese Kleidervorschriften wurden eingeführt, damit die Frauen in der damals immer wachsenden Stadt Medina Sicherheit und Respekt genießen konnten. Ein heutiges Verständnis vom Kopftuch gab es damals nicht so direkt. Es geht mehr darum, die Scham als Frau zu bewahren, vor allem als eine muslimische Frau. Mit der Scham wird aber genauso das Benehmen und die Haltung angesprochen, nicht nur die Kleidung.
In der islamischen Gelehrsamkeit ist man sich bis heute nicht einig,
wie diese Vorschriften konkret umzusetzen sind. Professor Dr. Rothrod Wieland erklärt, liegt der Schwerpunkt der koranischen Aussagen weniger auf einer bestimmten Kleidungsform, sondern auf dem Prinzip der Bescheidenheit. Viele klassische Gelehrte leiten dabei eine Kopftuchpflicht ab. Andere argumentieren, dass sich Kleidung an Zeit, Kultur und gesellschaftliche Umstände anpassen soll, solange das grundlegende Ziel, Würde und Schamhaftigkeit, gewahrt bleibt.
Insofern stellt sich nun die Frage, welche Einstellung der Islam gegenüber Bildung hat und insbesondere gegenüber der Ausbildung von Frauen. Sich Wissen anzueignen und danach zu streben, wird im Islam stark befürwortet. Fatima erzählt auch davon, dass Aisha, also die jüngere Frau des Propheten Mohammed, die meisten Hadithe überliefert hat und somit einen großen Beitrag zur islamischen Überlieferung geleistet hat. Unter den Muslimen wird häufig davon gesprochen, dass das Erste, was Allah erschaffen hat, ein Stift gewesen ist.
Gemeint ist damit die besondere Bedeutung von Wissen und Schrift. Denn der erste Befehl, den Allah dem Propheten offenbarte, war lies.
In der Sura Al-Alaq werden die Menschen dazu aufgefordert, zu lesen und nach Wissen zu streben.
Denn es heißt im Sura 96, Vers 1, lies im Namen deines Herrn. Al-Alaq bedeutet übrigens Blutklumpen oder Embryo. Mit diesen Aufforderungen sind sowohl Männer als auch Frauen angesprochen und gleichermaßen verpflichtet, dem nachzugehen. In meinem Interview mit Fatima hat sie betont, dass sie das Verbot auf eine weiterführende Schulbildung für Mädchen
nicht verstehen kann, weil es im Islam als eine Pflicht gilt, sich zu bilden.
Neben dem Koran spielen auch die Hadithe eine wichtige Rolle im islamischen Frauenbild. Viele dieser Überlieferungen betonen den respektvollen Umgang mit Frauen. So sagte der Prophet in einem authentischen Hadith, der von Abu Huraira überliefert wurde: Die Besten von euch sind die, die ihre Frauen am besten behandeln. In einem anderen Hadith sagt der Prophet: Das Paradies liegt unter den Füßen der Mütter.
Diese zwei Hadithe beweisen, dass der Wert eines Mannes im Islam auch daran gemessen wird, wie er mit Frauen umgeht. Gewalt, Unterdrückung oder Demütigung widersprechen somit eindeutig dem islamischen Ideal. Besonders hoch ist im Islam auch der Stellenwert der Mutter. Ein bekannter Hadith berichtet, dass ein Mann den Propheten fragte, wem er den größten Respekt schulde. Der Prophet antwortete dreimal: Deiner Mutter. Und erst beim vierten Mal hat er gesagt: Deinem Vater. Bevor ich auf die jetzige Situation in Afghanistan eingehe, muss man zunächst einen Blick auf die Entstehung und Entwicklung der Taliban werfen. Die Taliban sind eine islamistische Bewegung aus Afghanistan. Der Name leitet sich aus dem Arabisch-Pashtunischen ab und bedeutet so viel wie Schüler. Entstanden ist die Gruppe in den 1990er Jahren, nachdem die Sowjets aus Afghanistan abgezogen waren und im Land Bürgerkrieg herrschte. Die Taliban haben die damals Katastrophensituation ausgenutzt. Unter Mullah Omar, dem damaligen Anführer der Taliban, haben sie den Menschen aus Afghanistan Sicherheit und Ordnung versprochen. 1996 haben sie erfolgreich Kabul übernommen. Ihre Herrschaft war eine strenge Auslegung der Scharia. Die Menschen haben davon gesprochen, dass man den Dieben die Hände abgehackt hat und daraufhin im Bazar als eine Warnung für die Menschen aufgestellt. Kurz nach 9/11 wurde die Taliban durch eine US-geführte Militärintervention gestürzt. Doch über die Jahre schafften sie es wieder, mehr und mehr an Macht zu gewinnen, und am 15. August 2021 nahmen sie die Hauptstadt Kabul ein und hatten somit die gesamte Kontrolle über Afghanistan. Mit ihrem Regime haben die Taliban das Leben von Millionen Menschen tiefgreifend beeinflusst. Heute vertrete ich die Stimmen der afghanischen Frauen und Mädchen. Über die Plattform Zaan Times halte ich mich dabei stets auf dem neuesten Stand. Zaan bedeutet auf Farsi Frau. Die Webseite interviewt Menschen aus ganz Afghanistan und berichtet regelmäßig über aktuelle Entwicklungen und Ereignisse im Land. In einer Ausgabe aus November 2024 wird berichtet, dass viele junge Mädchen psychische und körperliche Krankheiten entwickelt haben. Als Ursache für diese Entwicklung wird genannt, dass sie einen wichtigen Bestandteil ihres Lebens aufgeben mussten, nämlich den Schulbesuch. Für viele Mädchen war Bildung nicht nur eine Chance auf eine selbstbestimmte Zukunft, sondern auch ein Zufluchtsort, an dem sie mit Freundinnen aus der Realität fliehen konnten. Mit meiner Recherche und dem Interview habe ich gezeigt, dass Wissen für alle zugänglich sein muss. Also hat das Verbot für den Besuch einer höheren Schule für Mädchen nichts mit den islamischen Gesetzen zu tun. Die Mädchen werden daher gegen ihren Willen an ältere Männer zwangsverheiratet, weil den Eltern in der schlechten Wirtschaftslage keine andere Möglichkeit übrig bleibt. Bei den islamischen Eheschließungen wird aber von der Taliban nicht kontrolliert, ob es auch islamisch vollzogen wird. Denn eine wichtige Bedingung für die Gültigkeit eines islamischen Ehevertrags ist die ausdrückliche Zustimmung der Frau. Wird dies nicht eingehalten, ist die Ehe nicht gültig. Selbst eine Katze hat mehr Rechte, sagt Meryl Streep in ihrer Rede am 23. September 2024 bei den Vereinten Nationen. Dabei richtet sie sich an die Frauen in Afghanistan. Sie forderte von der UN mehr Unterstützung afghanischer Frauenrechte. Meinungsfreiheit herrscht in Afghanistan schon lange nicht mehr. Wer wegen des Regimes der Taliban rebelliert, wird festgenommen und mit Gewalt zum Schweigen gebracht und manchmal nach Tagen oder erst Wochen freigelassen. Dabei sagt Allah im Koran klar, dass man seine Religion nicht auf andere aufzwingen darf. In der Sura Al-Baqarah heißt es im Vers 256: Es gibt keinen Zwang im Glauben. Der Weg der Besonnenheit ist nunmehr klar unterschieden von dem der Verwirrung. Wer also falsche Götter verleugnet, jedoch an Allah glaubt, der hält sich an der festesten Handhabe, bei der es kein Zerreißen gibt. Und Allah ist allhörend und allwissend. Dieser Vers zeigt deutlich, dass niemand gezwungen werden darf, seinen Glauben anzunehmen. Religion soll aus reiner freiwilliger Entscheidung kommen und keine Pflicht sein, die durch Angst und Gewalt erzwungen wird. Es ist wichtig, dass Menschen an das glauben, wofür sie selbst stehen. Nur so kann ein Glaube aufrichtig und authentisch sein. Wenn man aus Angst vor einer höheren Autorität handelt, dann entsteht kein echter Glaube, sondern bloßer Gehorsam. Wenn ich auf meine Arbeit und alles, worüber ich in diesem Podcast gesprochen habe, zurückblicke, fällt mir vor allem eines auf. Es wird sehr deutlich, wie stark die Rechte der Frauen im Islam eigentlich verankert sind und gleichzeitig, wie sehr diese Rechte in der Realität unterdrückt werden. Der Islam ermutigt Frauen ausdrücklich dazu, sich Wissen anzueignen und sich eine eigene reflektierte Meinung zu bilden. So wie die Hafisa Fatima. Zusammenfassend gesagt, hat eine muslimische Frau das Recht auf ein Eigentum, Einkommen und wirtschaftliche Selbstständigkeit. Khadija, eine erfolgreiche Businessfrau ihrer Zeit und die erste konvertierte Muslima, ist ein perfektes Beispiel dafür. Darüber hinaus hängt die spirituelle Würde bei Gott nicht vom Geschlecht ab, sondern von der Taqwa, also dem Gottesbewusstsein. Ein weiterer Beweis für den hohen Stellenwert der Frau im Islam ist die besondere Wertschätzung der Mutter. Denn die Mutter soll dreimal mehr geliebt werden bzw. geachtet werden als der Vater. Und unter ihren Füßen liegt das Paradies. Das heißt, ohne ihren Segen kommt man nicht ins Paradies. Bezüglich der Taliban und die Unterdrückung, die sie nicht nur gegenüber den Frauen in ihrem Land, sondern auch alle jenen, die nicht zu ihren Regeln tanzen, habe ich mehrmals mit den Suren und Hadithen widerlegt, dass es nicht der islamische Weg ist, Menschen den muslimischen Glauben durch gewaltsamen Druck zwingen anzunehmen. Außerdem kann eine Frau im Islam selbst entscheiden, ob sie eine Ehe eingehen möchte oder diese lieber ablehnen möchte. Genauso kann sie eigenständig entscheiden, ob sie sich bedecken möchte oder nicht. Denn wie Fatima erläutert hat, sollte das Kopftuch aus voller Überzeugung und Liebe zu Allah getragen werden. Wir haben auch gesagt, dass die Bedeckung auf mehreren Möglichkeiten möglich ist. Nicht nur durch die Kleidung, auch durch Scham, Haltung und respektvolles Verhalten kann Gottes Wort zum Ausdruck gebracht werden. Das Tragen des Kopftuchs erfordert große Geduld und Taqwa. Und mit dem Aufsetzen des Kopftuchs setzt man gleichzeitig auch eine klare Identität als Muslime auf. Schließlich möchte ich am Ende meiner Arbeit noch sagen, die Unterdrückung von Frauen in Afghanistan ist kein Ausdruck des Islams selbst, sondern eine politische, patriarchale Auslegung, die Macht legitimieren will. Ich bin nun am Ende meiner Arbeit. Ich hoffe, ich habe es mit meinem Podcast geschafft, eine andere Perspektive des Islams zu zeigen. Ich hoffe, dass dieser Podcast euch gezeigt hat, dass Religion nicht automatisch Unterdrückung bedeutet und dass wir zwischen Glaube und Machtmissbrauch unterscheiden müssen. Frauen auf der ganzen Welt sollten über ihre Rechte Bescheid wissen, nicht nur afghanische Frauen oder die muslimische. Ich bin auch ganz fest davon überzeugt, dass ich die Zeit miterleben werde, wo Afghanistan wieder frei ist, wo die Schulen wieder geöffnet sind und Frauen ihrem Beruf, ihrem Traum nachgehen können. Ich hoffe, ich konnte euch mit meiner Arbeit eine andere Perspektive des Islams zeigen. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß und Interesse, meinen Podcast anzuhören. Ich hatte sehr viel Spaß mit meiner Recherche, auch wenn es ab und zu mal ein bisschen stressig war, und das Interview zu führen. Ich möchte meinen Podcast mit einem Witz beenden, den ich von meiner muslimischen Freundin abgeguckt habe. Und sie sagt, denkt dran, wenn ihr mal wieder denkt, dass Frauenrechte kompliziert sind, stellt euch einfach vor, ein Mann müsste versuchen, 7 verschiedene Kopftuchvarianten zu lernen. Dann merkt man schnell, wie viel Geduld und Taqwa Frauen wirklich haben. Falls ihr nicht gelacht habt, ich kann euch versprechen, es klang bei meiner Freundin viel, viel, viel lustiger als bei mir. Ich möchte mich nochmals bedanken und ich wünsche euch einen schönen Tag noch, einen schönen Abend. Und wer weiß, vielleicht lautet meine nächste Folge Männerrechte im Islam. Das klang lustiger in meinem Kopf. Auf Wiedersehen und danke fürs Zuhören.